mit Rick. Die Oldie-Show mit dem Alpen-Ami Rick Delisle.
Na, Sie haben gedacht, wir sind den Alten endlich loswerden und dann kommt der zurück. Hi, ich bin's, der alte Ami auf 88.8. Ladies and Gentlemen, the boys are back in town.
Ja, schön wäre es, wenn der alte Ami Rick Delisle wieder zurück wäre, aber das war eine Aufnahme aus dem Jahre 2004, genauer gesagt vom 26. Juni. Rick Delisle starb ja, wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben und vom Berliner Rundfunk verkündet, bereits am 30. März 2026. Im Alter von 79 Jahren. Die Aufnahme eben, das war ein Premiereneinstieg in die Sendung Rock mit Rick. Damals hatte Senderchef von 88.8 Florian Barkhausen Rick Delisle zum RBB geholt und das war, glaube ich, nicht seine erste Station. Klar, ne? Wir wissen, dass er beim AFN angefangen hat. Philipp, wo hast du ihn zum ersten Mal gehört? War das bei Rias 2 schon oder bei RS 2 dann später oder bei Radio Bob oder um nur mal ein paar andere noch zu nennen?
Das war Tatsache beim Berliner Rundfunk. Ich weiß noch, ich habe am Meisterstück gearbeitet, nicht an meinem Meisterstück, sondern an dem Meisterstück. Ich bin ja Uhrmachermeister von einem Freund. Habe ihm also verschiedene Dinge beibringen müssen. Und dann haben wir sein Meisterstück dabei gebaut. Und der war so psychologisch angespannt, dass der unbedingt den Berliner Rundfunk hören musste, weil er nach den Musiktiteln also die Uhrzeit stellen konnte. Und da gab es irgendeine Sendung, also auch mit Rick Delisle. Und daran kann ich mich erinnern, das erste so richtig bildhafte, hey, die alte Army Ickebild, so war das. Und dann später natürlich, wenn man dann irgendwann in diesen Radiosumpf eintritt, ist der ja ganz weit oben. Ist für mich einer der letzten so richtig großen Radio-Stars. Es gibt ja dieses Bild von den, dieses Lied von den Bengals, Video Killed the Radio Star, noch mit Hans Zimmer am Keyboard. Und ja, Rick Delisle war einer der letzten richtigen Radio-Stars für mich in meiner Wahrnehmung, weil jede Sau in Berlin oder auch jedes Schwein in Berlin kannte den einfach. Das ist ja schon eine seltene Eigenschaft von Radioleuten.
Woran liegt es nach deiner Meinung? Warum ist er quasi dann doch eine Radiopersönlichkeit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wildes, freies Radio hat er in meiner Zeit schon nicht mehr gemacht. Das war ja viel, würde ich sagen, Voice-Tracking und immer die gleichen Geschichten und wo er dann jemanden, also alles so in Bezug auf die 70er und 80er Jahre, wo er also vieles erlebt hat oder erleben konnte im Radio. Ich hatte mal den Eindruck, da kam nicht so viel nach. Aber diese unvergleichliche Stimme und auch vielleicht so ein Witz, was man ihm zuschmeißt, so einen Spruch gut verwandeln zu können, da gehe ich schon davon aus, dass das irgendwie daher rührt. Und auch, würde ich sagen, so eine sehr schöne Radiogeschichte, so eine von seiner Ziehtochter, der Gelinde Jeneke, die er quasi so fürs Radio mit aufgezogen hat. Das ist schon vielen Berlinern auch bewusst. Also habe ich so mitgekriegt, als ich jetzt zum Beispiel mit meiner Oma darüber gesprochen habe.
Ja, ich glaube, fürs Formatradio war er ideal, weil er trotzdem er wenig gesagt hat. Ich fand ja seine Moderation sehr minimalistisch, also kaum eine Moderation länger als 30 Sekunden. Und da kann man ja nicht viel unterbringen. Ne? Er erzählt übrigens nachher im Interview, ich konnte ihn 2009 interviewen, wie er damit umgegangen ist. Er war, glaube ich, auch bei RTL 104.6, wie er dann doch den Senderclaim untergebracht hat, aber ihn für sich adaptiert hat, sodass da immer noch so ein bisschen etwas übrig blieb, was man mit Persönlichkeit bezeichnen könnte. Mir war er in seinen Storys reicher als das, was er im Radio sagen durfte. Also ich hätte mir wirklich eine Show gewünscht, wo er seine ganze Lebenserfahrung hätte reinpacken können von seinen ersten Auftritten in Thailand bei AFN. Portugal, es war ja auch noch eine Station und dann Berlin, was er alles für Geschichten hätte erzählen können in seiner Moderation. Davon kriegen wir eine Ahnung, wenn wir nachher noch ein Interview hören, was er Marion Hahnel von 88.8 gab für die Sendung Popsterne, die wir in der Rohfassung tatsächlich verwenden dürfen. Und hier nochmal ganz ein kurzer Ausschnitt aus einer Moderation von 88.8, damals Rock mit Rick.
88.8, das Stadtradio, Alte Ami hier und ein Blick zurück nach 1983. Hier sind drei Songs, die alle Nummer 1 waren, als ich noch die Morgensendung bei EFN gemacht habe. Komisches Gefühl, du hast die Dinge aufgelegt, als sie neu waren und 21 Jahre später legst die wieder als Oldies auf. Meine Fresse, der Zeit vergeht, wa? Okay, let's beat it. Here's Michael Jackson.
Ja, und wie gesagt, weil er so reich an Geschichten ist eigentlich, ne? Wir hätten ihn ganz gerne interviewt. Das hat nicht geklappt, seltsamerweise, ja. Obwohl wir uns monatelang bemüht hatten.
Wochenlang für 100 Jahre Radio. Ich habe mich da bemüht, also ohne Ende. Und zum Thema, also Geschichten erzählen, was ich Ihnen auch noch sagen kann, ist, ich habe wirklich jeden Kanal. Wir haben auch seine Handynummer. Also es ist wirklich, ich habe schon fast, war schon so irre und wäre da hingefahren, wo er wohnt. Dann hat mich irgendwann mal aus dieser Berliner Radioszene jemand beiseite genommen. Wissen Sie, also Berliner Radioszene ist was sehr Spezielles. Ost wie West. Und diese Person hat dann mich darüber aufgeklärt, auch wie die familiären Verhältnisse von Rick Delay sind, dass er es auch sehr, sehr schwer mitunter im Leben hatte und hat. Und unter dem Hintergrund zu wissen, oh, das ist eigentlich, wäre das so schön gewesen, auch mal ihn von dieser Seite zu hören, ihn auch mal so nah kommen zu dürfen als Interviewer, als jemand, der sich eben halt auch um Radiogeschichte bemüht. Das wäre wirklich auch wichtig gewesen. Aber so ist das manchmal, wenn man zu spät auf jemanden zukommt, und das war schon zu dem Zeitpunkt so, er war schon nicht nur gesundheitlich, er war einfach schon sehr eingespannt in seinem Leben, und dann musste man das eben halt akzeptieren, dass das nicht mehr so einfach ist, ja, mit ihm in Kontakt zu treten.
Dann bleibt quasi jetzt nur die Erinnerung, das ist ja manchmal auch gar nicht schlecht, ne? Als wenn man Haufen Interviews hat und sich dann da durchwühlen könnte, so bleibt er auch im Herzen vielleicht stärker verankert, als wenn man immer wieder drauf zugreifen könnte. Aber dennoch sind wir froh, dass wir diese Fragmente haben, die wir jetzt gleich spielen werden, in dieser Sonderfolge vom 11. April 2026.
Ja, du hast natürlich recht mit dem, was du sagst, aber ich bin trotzdem traurig, weil da ist so viel, was jetzt brach liegt, was eigentlich erzählt gehört, aber das ist uns, also mir jedenfalls schon so oft passiert, mit Nero Brandenburg zum Beispiel, dann ist es halt so, umso schöner, vielen lieben Dank an Marion Hahnel, dass wir da ja aus ihrem Schmuckkästchen, ihrem Schatzkästchen was haben dürfen.
Ja, und zwar, wie gesagt, die Rohfassung, also alles, was damals im Studio aufgezeichnet wurde, in der Aufnahme vom 17. November 2015. Da hieß die Sendung noch Popsterne, später dann erst 2019 in 100% Promi umbenannt. Aber zuvor vom Medientreffpunkt Mitteldeutschland am Rande dieses Kongresses ein Interview mit ihm. Aber das alles natürlich wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft. From mouth to ear, from mouth to ear, from mouth to ear, ah, on the beam of electric force. From mouth to ear, from mouth to ear, from mouth to ear. On the beam of electric force, on the beam of electric force, on the beam of electric force.
Rick
Rick Delisle, ein altes Urgestein des Radios, gibt jetzt Tipps, Hinweise, berät in Rundfunkfragen. Juckt Sie da nicht manchmal noch die Lippe oder was weiß ich, was man als Radiomensch empfindet, wenn man sieht, wohin das Radio gegangen ist, nämlich eigentlich in die Richtung verwechselbar zu sein?
Oh, nee, ich bin in viele Märkte jetzt tätig, komme sehr viel rum in Europa, Deutschland, Österreich und Polen, haben wir auch in Skandinavien. In jedem Markt gibt es Leute, wo du sagst, Mensch, ist er gut oder sie hat wirklich was drauf. Es liegt an den Leuten. Du kannst ein Personality hat mit Länge nichts zu tun. Ne? Personality im Radio hat mit Pfiffigkeit zu tun und steckt was dahinter. Und das kann man genauso gut in 7 Sekunden als 7 Minuten machen. Und es gibt schon, ich meine, klar, es ist, wenn du einmal Disc-Jockey, ich habe 15 Jahre lang Morgensendung gemacht und noch 15 Jahre lang andere Sendungen gemacht. Du fühlst dich immer ein bisschen wie ein Beifahrer. Ne? Du musst ja immer auf die Pedale treten. Aber nee, schon schön. Es sind viele talentierte junge Leute draußen und nach kriegen sie die Möglichkeit, im Radio was zu machen.
Aber ich habe den Eindruck, das Radio entwickelt sich zu einer UKW-gestützten Musikbox.
Naja, das ist teilweise der Schuld von den verschiedenen Medienanstalten. Es ist eine reine Geldfrage. Wenn ich sage, dieser Radiosender muss eine eigene Nachrichtenredaktion haben und dann kriegen sie die Lizenz, dann habe ich erstmal eine Etatstelle von einigen Millionen Mark. 2 bis 3 Millionen Mark, weil wenn du schon News machen müsstest, Nachrichten und Beiträge, dann kostet das Geld. Journalisten sind teuer. Gut, ich habe 2 bis 3 Millionen Mark ausgegeben. Ich habe noch keinen Disc-Jockeys, keinen Programmdirektor, keine Promotion-Abteilung, nichts. Diese Voraussetzung, eine bestimmte Anzahl von Nachrichten Wort zu machen, zwingt gerade ein Radiosender dazu, in diesen sogenannten Einheitsbrei hineinzutauchen. Das ist das Problem dabei. Es ist ein Geschäft, es ist Privatradio, aber wenn ich viel Geld reinstecken muss in das Radio, muss ich möglichst viel Geld rausholen. Und das ergibt sich einfach, wie in Berlin, viele Radiosender, die alle auf die Mitte schießen, weil der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat denen alle gesagt, hey, die Auftrag ist hier Information, Kultur, Bildung und das kostet Geld, muss ich wieder haben.
Aber sind Sie nicht sowas, was man vielleicht als Anachronismus versteht? Sie waren der alte Ami. Sie waren bekannt, ob Sie bei RTL waren, ob das bei RS2 war oder bei EFN. Sie waren Rick Delisle, egal welche Frequenz Sie hatten. Heute habe ich den Eindruck, wenn ich durch Deutschland fahre und das Autoradio anmache, höre ich immer die besten Hits der 70er, 80er, 90er Jahre in unterschiedlicher Gewichtung und den besten Musikmix von heute. Höre dasselbe Lachen der Moderatorin, dieselben Witze, dieselbe Werbung. Wo ist denn da die Persönlichkeit, die Sie fordern? Wo wächst sowas nach? Wie kann man sowas organisieren? Sie waren ja richtig radiobesessen schon in der Kindheit.
Naja, das meinte ich auch. Es ist nicht eine Zeitfrage. Ich habe mal bei RTL, Anfang der 90er, habe ich ja mittags dort gemacht. Ich habe wie jeder andere Kollege 19, 20 Mal der Stunde gesagt, RTL spielt der größten Hits der 70er, 80er, 90er. Mit der Unterschied, dass ich denn gesagt habe, wir spielen den biggest Hits der 70er, 80er, 90er. Schon Personality. Aber das kann nur der Ami sein. Aber das dauerte Wochen, bevor ich auf diesen Ding gekommen bin, wie kann ich mir absetzen und gleichzeitig der Sender nicht wehtun. Ich habe ja meine Frau beobachtet am Telefon, monatelang, wenn sie irgendjemand angerufen hat, hat sie gesagt, hi, Icke bin's. Ich habe gesagt, ist cool, muss man eigentlich schon anwenden. Und schon nur bei der Begrüßung, der auch nur 3 Sekunden dauern darf, statt zu sagen, Tag allerseits oder irgend so ein Scheiß, sagst du, hi, Icke bin's, bist du schon wieder ein Personality. Es sind viele kleine Tricks, die man machen kann. Ich glaube, Dirty Danny bei KISS ist der Einzige, musst du mal vorstellen, der Einzige, der Berlin hat in Berliner Radio.
Außer Kuttner,
ja, klar. Herr Dr. Professor Kuttner, Berlin hat auch. Aber der ist auch nicht jeden Tag im Radio. Ich meine, wenn du in Berlin hineinfährst, der ein einzige Sender, wo du das Gefühl hast, ich bin in Berlin gelandet, ist, wo Dirty Danny da morgens Berlinert wie ein Sau. Das ist auch eine Art Personality. Es sind tausende verschiedene Wege. Man muss es wollen. Und das kostet Zeit. Ich meine, schreiben muss man 1 Stunde, 2 Stunden für jede Stunde, die du sendest. Und wir reden hier von 2,5, 3 Minuten Talkzeit.
Das dauert alles. Aber ich glaube, dass es gerade hier in Deutschland aufgehen muss. In das Lande Dichter und Denker muss es Leute geben, die bereit sind, viel Zeit in zu investieren in kurze Text, dass es steht und dass es eine Personality darstellt. Das muss man Leute beibringen. Es gab diese Schlenker in deutscher Radio die letzten 10 Jahre, wo man gesagt hat, halt die Klappe, spiele die Musik. Das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist, Leute, wie Kuttner. Ich freue mich immer, wenn ich Kuttner höre. Der ist super geil. Gibt's noch einen? Nero Brandenburg, jeden Samstagmorgen 88.8. Und der berlinet auch wie ein Saal. Das sind Dinge, die ich super finde. Das sind ja auch Personalities. Nero Brandenburg ist eine Legende in Berlin. Jeder kennt ihn. Warum? Der hat immer eine Personality gehabt.
Sie haben mal eine eigene Platte gemacht mit Spliff zusammen.
Ja.
Da kommt das Radio eher so parodistisch ein bisschen weg. Da wurden Sie vielleicht auch ein bisschen missbraucht als typische DJ-Stimme, um das Radio sozusagen mal von der satirischen Seite zu sehen. Hat Radio für Sie in dieser Form tatsächlich eine Zukunft als Beschallungstapete?
Also erstmal war ich nicht missbraucht damals. Habe ich zusammen mit der Spliffer, mit den Spliffers in die Fabrik Rakete damals in der Zossener Straße in Kreuzberg das Ding zusammen geschrieben. Das ist nicht so, dass ich ja nicht verstanden habe, was da abgeht. Ich bin, vielleicht ist das genetisch bedingt aus Army, ich bin der ewige Optimist. Ich meine, Radio 1, muss man sagen, hat im Moment ein Angebot, die es nirgendwo anders in Berlin existiert. Also die Morningshow, die wir jetzt gefahren haben, bin ja eigentlich nicht froh, dass es nicht mehr gibt. Also das war eine super Merkmal für der Sender. Es lebt auch verschiedene Radios. Fritz schon immer noch dabei. Ich glaube, falsch eingeschätzt. Also für mich war Fritz auch zu Helmut Lehner Zeit nie ein Jugendsender. Fritz ist ein Sender für Leute, die anders ticken und anders denken. Das hat mit Alter nichts zu tun. Und der Durchschnitt Niemals zeigt das auch. Es ist nicht so, dass jede Teenie Fritz einschaltet. Aber es steht für einen bestimmten Lebensstil da, ein bestimmtes Denken, genauso wie Radio 1. Und das ist, glaube ich, die Öffentlich-Rechtlichen in Berlin, in Brandenburg, mindestens in Berlin gelungen, bestimmte Lebensstil darzustellen. Ich bin in dem Alter über 50. Jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, höre ich mir eine halbe Stunde Info an. Dann weiß ich schon, was passiert.
Hallihallo. Mann, wenn das Wetter schön ist, geht es mir immer gut. Das ist bestimmt deine Alterserscheinung, oder? Hi, Alte Army hier mit der Alte Army's Happy Hour auf RSA. Hier ist Udo Freudenberg und wieder wird ein Mensch geboren.
Also das passt eigentlich gar nicht zusammen. Der alte Ami sagt Ute Freudenberg an, aber irgendwie passt das dann doch wieder zusammen. Und wie lange sind Sie schon der alte Ami? Um mal jetzt bei unserem Thema zu bleiben.
Seit, kann es ganz genau sagen, seit Anfang von RIAS 2, also 85.
30. September 1985, die Programmreform, für die, die es nicht mehr ganz in Erinnerung haben. Damals war RIAS Berlin unterteilt in 2 Programme, die sich ein bisschen ähnelten. Da wurden die Schlager der Woche wiederholt auf RIAS 2, glaube ich.
Genau, gab Mobilfunk, gab es morgen wiederholt auf beide Frequenzen. Mhm. Und in 85 haben sie dann Herr Dr. Schiebi, der ehemalige NDR-Intendant, kam zu RIAS und hat festgestellt, seine Worten nach, dass der Sender für sich gesendet hat und nicht unbedingt für den Hörer. Und es wäre vielleicht Zeit, was anderes zu machen. Und so haben sie die erste eigentlich Popwelle auf Deutsch gestartet.
Na, das werden die Kollegen vom
Südwestfunk
anders sehen.
Aber kann man darüber streiten. Auf jeden Fall, die meisten Disc-Jockeys und alle kamen von Südwestfunk zu RIAS. Und die waren alle ganz jung. Und ich hatte schon mal 20 Jahre hinter mir bei der American Forces Network. Und also 2 Dekaden auf dem Buckel, obwohl ich nur, in Anführungsstrichen, 36, 37 war. Und ich war der Opi unter der Mannschaft. Und wir haben die erste Redaktionssitzung, saßen die alle da. Und kam ein Redakteurin durch die Tür, Brigitte Hilfer hieß sie. Und Brigitte kam durch die Tür und hat mich gesehen und hat gesagt, na du alter Ami, wie geht's dir? Und hat gut geklungen und das haben wir gleich im Programm genommen. Und seitdem hieß es alter Ami.
Also mit 37 schon alt?
In dem Umfeld, ja.
Und der RIAS hat sozusagen seine Hörer 50 plus dann entsorgt und hat sozusagen seine Welle RIAS 2 verjüngt. Ne?
Das war doch wir sind bewusst auf junge Hörer in der DDR
gezielt, also umgestaltet, gelauncht, wie man
ist
auf. Ja, genau.
Aber um das nochmal deutlich zu machen, dass das eine Tradition hat, über 50 plus in dem Fall nachzudenken. Es gab in Berlin vor genau 15 Jahren, am 29. April 1994, ein Radio, ein kommerzielles Radio, das an den Start gegangen ist. Es war ein Ost-West-Produkt. Und zwar auf der einen Seite Wim Tölke, auf der anderen Seite Peter Bosse. Peter Bosse kam vom Berliner Rundfunk. Eigentlich war auch sowas ein Urgestein der deutschen Rundfunkgeschichte, weil er schon Radio gemacht hat als Kind. Und diese beiden älteren Herren haben nun gedacht, wir können das eigentlich nicht, dass nur bis 49 Radio gemacht wird, kommerziell, und haben ein eigenes gegründet. Und diesen Sendestart möchte ich Ihnen kurz vorspielen, auch weil ich denke, und das ist jetzt so eine These, die ich mitgebe, dass es eine völlige Fehleinschätzung gibt, wie Leute über 50 ticken.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich herzlich willkommen, liebe Kinder.
Nachdem also Frau Senatorin Stamer durch einen Druck auf den berühmten roten Knopf den Sender in Betrieb gesetzt hat, starten wir hiermit auf der UKW-Frequenz 105,5 MHz den neuen privaten Rundfunksender Radio 50 Plus in Berlin.
Er soll Ihre Herzen im Sturm erobern, denn es wird Ihr Sender sein.
Und mehr als alle anderen Stationen will er sich den Interessenten und den Interessen der Menschen im mittleren und gehobenen Alter befassen.
Man ist heute nicht alt in diesen Jahren. Man ist voller Tatendrang, neugierig und von großer geistiger Beweglichkeit.
Ja, und darum machen wir auch keinen Glühwürmchensender.
Die Musik unserer gemeinsamen Jugend war gemischter und vielseitiger als heute.
Auch der Rock'n'Roll. Und die Beatles gehören dazu.
Nicht zu vergessen die großen Big Bands wie die von Glenn Miller, Harry James und Max Greger.
Aber auch heitere Klassik, Operette, Swing und gepflegte Salon- und Unterhaltungsmusik hatten und haben ihre Freunde.
Das alles und vieles andere mehr werden Sie in Zukunft bei Radio 50 Plus auf der Frequenz 105,5 hören können.
Aber wir werden auch mit Rat und Tat an Ihrer Seite stehen. Und mit mancher Überraschung.
Ja, aber auch wir sind Menschen, machen Fehler und werden lernen müssen.
Richtig, Wim. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, helfen Sie uns. Wir danken schon jetzt für Ihre Tipps und auch für Ihre Kritik.
So wünschen wir beiden Lizenzträger Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Sender.
Wir stecken voller Pläne, starten aber in aller Bescheidenheit.
Berlin hat das beste Privatradionetz unseres ganzen Landes.
Wir sind stolz. Nun auch dazu zu gehören.
Darum grüßen wir zum Start nicht nur Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern ganz herzlich auch die Konkurrenz.
Auf gute gemeinsame Zeiten.
Ihr Wim Tölke
und Ihr Peter Bosse.
Der erste Titel ist ja immer eigentlich so ein bisschen Programm für einen Sender. Rick Delay, wie wirkt das auf Sie? Damals waren Sie 45, wie alt waren Sie da?
Naja, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich sehr eng mit Peter am Anfang gearbeitet habe.
Haben den Sender nicht beraten, oder?
Nee, nicht. Ich war Programmchef von RSY und das war fast die erste Sendefamilie in Deutschland. Und zwar die Idee war Peter 50 plus und 94.3 RSY. 1449 und zusammen als Vermarktungskette ist nicht zustande gekommen, aber dadurch, ich kannte Peter von Namen her, also ist nicht, wer in West-Berlin wohnte, kannte ja auch die ganzen Radioleute aus Ost-Berlin, mindestens von Namen her.
Ja, der war ein Star beim Berliner Rundfunk, also ja, das, ich will absolut. Das gar nicht abwertend sagen.
Für mich war es eine große Ehre, mit ihm da in die Studios damals von 50 plus waren, der Marstallhaus in Berlin. Die haben ein Live-Studio gleich gegenüber in der Georg Breu. Vokaler, auch so eine Radiolegende aus der UZ, die erste Beat-Sendung in DDR-Rundfunk gemacht hat.
Also das ist im Nikolaiviertel für die schon mal in Berlin waren.
Aber Peters Idee war, wie er rangegangen ist, kommt heutzutage altbacken, aber die Idee damals war nicht schlecht. Das Problem war, dass er keine Werbekunden finden können. Aber viel, und er wollte sein, der hat ja auf Rauchfangswerder, glaube ich, wohnte er, und er hat 3000 Platten den er alle digitalisiert gehabt hat zu der Zeitpunkt. Auch für Peter Bossi, der war ja nicht jung, der war zu diesem Zeitpunkt schon 70, glaube ich. Und ich war sehr beeindruckt, was sie da auf die Beine gestellt hat. Aber die Name hat, hat sie nicht gezogen. Das war ein Old People's Radio, wollte ja eigentlich schon zu der Zeitpunkt keiner wissen.
Ja, will man denn so angesprochen werden? Das ist ja das Problem, was man öfter hört, dass die Menschen, die jenseits der 50 sind, und wie gesagt, ich gehöre jetzt auch dazu, ja gar nicht wissen wollen, dass sie alt sind. Ne? Man fühlt sich ja sowieso immer jünger, als man als Zahl mit sich rumträgt. Aber auch dann so massiv daneben, was ist das? Achso, Entschuldigung. Macht jeder ein eigenes. Nein, dass man, also mit Blasmusik, wer ist denn mit Blasmusik in dieser Altersgruppe noch sozialisiert worden? Also das ist ja.
Ich glaube, der hat 50 plus gesagt, aber gezielt hat er 60 oder 70 plus. Peter wollte, ich meine, ich war ja wirklich, wir haben sehr oft zusammengesessen und sehr oft darüber diskutiert, ob es überhaupt geht, aber er wollte praktisch diese Musikkulturgut, die er gesammelt hat über die Jahre, wiedergeben und war der Meinung, dass es viel Hörer gab, Wim Tolke auch der Meinung, dass es viel Hörer gab, die ja einfach ignoriert waren auf der Medienlandschaft. Ich glaube, dass er nicht so daneben gelegen hat damals, aber jetzt, wie du schon gesagt hast, es ist eine andere Welt. Ich bin, ich sag, für meine Verhältnisse weit über 60 und ich denke schon gar nicht an Blaskapelle Musik oder Stones vielleicht oder Cooks oder sonst noch was hören. Ja, aber der hat vielleicht die falschen Leute angesprochen. Mein Sohn ist inzwischen 36 Jahre alt. Wenn ich will, dass es ihm peinlich wird, erzähle ich die Geschichte, wie wir ihm die Windel gewechselt haben in der Hansestudio, als Tom Müller Unbehagen abgemischt hat. Das war die letzte gemeinsame Nina Hagen Band LP, Unbehagen. Und Jim hat mich eingeladen, ihn zu treffen, und ich musste auf das Baby aufpassen. Billy war ja nicht mal ein Jahr alt, glaube ich. Und Tom war das, ein riesen Mischpult. Tom war da, hat die Musik abgemischt, und ich habe Billy dann eine neue Windel schon umgewickelt, sozusagen.
Schöne Geschichte, Rick Delight, schön, dass du da bist.
Hey, ich freue mich sehr.
Wir alle kennen dich natürlich als Radiolegende, aber lass uns mal, obwohl du immer lieber nach vorne blickst, wie ich weiß, doch mal ein bisschen zurückblättern. Wie war eigentlich deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen damals in Milwaukee als Sohn deutsch-französischstämmiger Aussiedler? Da habe ich gelesen.
Ja, spielte keine Rolle, das, weil die ganze Nachbarschaft waren erste, zweite Generation Deutsche, meistens Deutsche in Polen. Wie meine französische Familie darin gesprungen ist, weiß ich nicht. Es war eine ganz normale Leben, wie jeder andere auch. Ich war ein Einzelkind, das war ein bisschen schwierig, war wirklich alle andere, haben 3, 4, 5, 6 Kinder in die Familie, fühlte mich ein bisschen einsam, was dazu hinführte, dass ich oft, Geschwister war mein Radio. Ich kann mir keine Zeit erinnern, wo ich nicht Radio gehört habe. Und war immer begeistert von den Disc-Jockeys. Das war genau diese Zeiten, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, wo es anfing richtig zu knistern im Radio. Es gab Musik, das man nicht spielen sollte, dürfte, hat man trotzdem gespielt. Viele schwarze R&B-Songs und dann kamen die Elvis Presleys dieser Welt und es war eine sehr aufregende Zeit. Und ich erinnere mich bis heute noch, wie das war, dass man keine Vorstellung hat, wie Radio funktioniert. Ich habe mir immer gedacht oder gefragt, woher wussten sie schon, wenn sie singen müssen? Und meinte damit diese Jingles, das man da damals eingespielt hat, W-O-K-Y, Walkie in Milwaukee. Und ich dachte, da sitzt eine Chor im Ecke und der Disc-Jockey musste denen ein Zeichen geben, dass sie wissen, dass sie singen müssen, dass das alles auf Band war. Das kam mir nicht im Sinn. Aber es war cool, es war ein bisschen, Leute fragen mich heutzutage, wieso hast du Milwaukee verlassen? Und ich sage immer wieder, in Eisenhüttenstadt wohnt auch keiner. Also das stimmt nicht, aber es war außer die Harley-Davidson-Fabrik war ja kaum was in Milwaukee. Und ich
wollte wirklich unbedingt die Welt sehen. Und ist mir auch gelungen, insofern, coole Sache.
Absolut. Mit 17 bist du dann zur Army und bist da dann tatsächlich auch gleich als DJ AFN?
Nein, nicht gleich. Also ich war zuerst ein ausgebildeter Sanitäter. Das habe ich noch 3-4 Jahre lang gemacht. Mhm. Und gab es eine Anzeige in die Zeitung, die Militärbasis, also Luftstützpunkt, hat wie jede Kleinstadt eine eigene Zeitung. Und da stand drin, die suchen Disc-Jockeys. Und ich habe gedacht, das ist geil. Mhm. Aber bis dahin war ich ja schon mal 21, 22, glaube ich. Er hat gesagt, das wäre eine coole Sache. Und du musstest ein Band Demo-Tape machen und das habe ich dann gemacht. Und dann gab es eine Untersuchung und bla bla bla. Und lange Rede, kurzer Sinn, hat es geklappt. Und die haben mich dann genommen. Die Ausbildung damals war Journalist, also für Zeitung und auch Radio und Fernsehen. Die Luftwaffe-Soldaten waren alle drei Sparten einmal ausgebildet. Mhm. Es war eine super Schule, eine umfassende Ausbildung und sehr schnell.
Da machen wir einen Riesensprung. Du hattest natürlich verschiedene Stationen, Asien, Deutschland. Aber dann, 1978, kam der alte Army Rick Delisle nach West-Berlin zum AFN. Damals in einer alten Villa in Dahlem.
Genau. Das war überraschend, dass man wirklich in einer Villa arbeiten könnte. Die Verhältnisse in Südostasien waren relativ sparsam. Wir haben zum Teil aus Wohnwagen gesendet. Und dann auf einmal war ich in Frankfurt, da war schon gigantisch große Studios, waren ja gleich neben Hessische Rundfunkstudios und waren ein Spiegelbild, ein Pendant von den Hessische Rundfunkstudios, also für meine Verhältnisse opulent ohne Ende. Und dann kam ich nach Berlin und es ist noch geiler, wir senden in ein Villa und es war klasse. Die Interviewstudio war der Wohnzimmer. Platten waren ja alle in die Küche. mein Büro war in ein ehemaliger, keine Ahnung. Also es war, aber die Leute waren heavy. Die erste Woche, dass ich hier war, habe ich ja gleich bei AFN in dieser Villa Jim Rakete kennengelernt. Und Peter Schwenko, der ja auch zu diesem Zeitpunkt gerade nach Berlin gekommen war, als Mitarbeiter in einer Konzert. Firma. Mhm. Ja, hieß Janke, glaube ich. Janke Konzertagentur oder irgend sowas. Und Peter kam nach Berlin, hat dort gearbeitet, der alte Herr. Der war sehr nette. Der war ja schon damals alt, Ende der 70er Jahre. Und ich weiß noch, Peter und ich sitzen an die Treppe in diesem alten AFN-Gebäude in Dahlem. Und wir hatten beide das Glück oder Unglück, dass unsere Chefs sehr alt und lange hier waren. Mein Chef Mark White ist schon 1952 nach Berlin gekommen. Aber wir haben uns das Leben geklagt, indem wir gesagt haben, hey, wenn wir den Alten aus dem Weg hätten, können wir richtig was auf die Beine stellen. Inzwischen hat er wirklich was auf die Beine gestellt und ich mag immer noch Radio. Insofern sind wir beide sehr glücklich.
Das war ja tatsächlich für Berlin so, für uns Berliner. Wir hörten ja nur BFBS, AFN, ich natürlich als Frankophile noch France Inter, aber im Grunde genommen AFN und der alte Army Rick Delisle. Das heißt, du hast wirklich ganze Generationen geprägt.
Naja, geprägt ist vielleicht zu hoch gegriffen. Ich sag's immer wieder, am Ende ist es nur Radio. Es ist geil, es ist super, dass es da ist. Ich liebe meinen Job. Ich weiß es auch zu schätzen, dass Leute Zeit genommen haben, mich über die Jahre wirklich zuzuhören. Heutzutage kann man es gar nicht vorstellen, dass Leute wirklich Radio gehört haben. Mhm. Also als Freizeitbeschäftigung. Right place, right time, sage ich immer. Klasse. Also es war eine geile Zeit. Ich habe viel gelernt. Ich wollte eigentlich nur weg aus Deutschland. Ich war total unglücklich in Ramstein zuerst und in Frankfurt am Main. Und als sie mich nach Berlin umgesetzt haben, bin ich nur deswegen gekommen, weil ich gesagt habe, es kann nicht schlimmer werden. Und ich wusste nicht, dass ich mein Liebe hier finden würde. Ich meine damit der Stadt. Also ich kann mir ein Leben außerhalb Berlin gar nicht mehr vorstellen.
Er kam und blieb.
Aber volle Treue. Der hat mich gleich umarmt, diese Stadt und die Leute, die hier wohnen. Und ich habe sie jetzt eigentlich schon dreimal kennengelernt. Also einmal als amerikanischer Soldat und ich habe keine Deutsch verstanden. Das kennst du auch. Ja. Wir kannten uns schon ein bisschen, als ich überhaupt gar kein Wort Deutsch könnte. Und das war ein Berlin. Dann habe ich Deutsch gelernt und ohne, dass du die Sprache sprichst, kannst du über Emotionen und Gefühlssache gar nicht reden oder verstehen. Das habe ich dann ein zweites Mal. Und jetzt natürlich haben wir alle ein ganz andere Berlin, bundesdeutsche Hauptstadt, kennengelernt. Mhm. Also dreimal, das ist der Hammer. Finde ich geil.
Und als du damals das erste Mal nach Berlin kamst, also Ende der 70er, welche Musikszene in Berlin hast du da vorgefunden?
Boah, ich war wirklich sprachlos. Das war diese erste Begegnung mit Jim Rakete in die alten Dahlemer Villa von AFN. Er hat meine Sendung gehört. Ich habe ein Jahr lang, bevor ich nach Berlin kam, abends eine Sendung auf die AFN-Netzwerk über ganz Europa, eine Sendung namens Old Gold Retold gemacht. Und das hat Jim gehört. Der kannte das und er kannte mich aus dem Radio. Und er hat mich freundlicherweise begrüßt, als ich nach Berlin kam. Und er hat gerade diese Manager-Tätigkeit mit Nina Hagen aufgenommen. Bisschen, vielleicht ein Jahr danach. Und er sagte, hey, wir haben eine geile Musikszene hier in Berlin. Und ich habe gesagt, arroganten Arsch, den ich bin. ja, alles klar. Mein Kopf war schon bei Rock'n'Roll und Amis und Engländer. Er sagte, nee, komm doch mal mit. Und er hat mich an der Hand genommen und überall in Berlin Ecken gezeigt, wo wirklich viel Musik war. Und
welche waren das zum Beispiel?
Naja, es sind einige Bands, die es gar nicht mehr gibt. Bleibtreue Revue oder Bellamy, die eine Hardrock-Version von Marmorstein in Eisen bricht, gemacht haben. Da war ich große Fans von denen. Gab's Malaria, eine Frauenband, so eine alternative Frauenband. Mark I war noch in der Szene hier. Es gibt kaum eine Band von damals, die es noch gibt. Also Nina Hagen gibt's ja immer noch,
ja,
klar.
Ja.
Es klingt komisch, aber es war sehr viel Live-Musik in der Stadt. Ich weiß noch, ich habe Klaus Lager gesehen, wo er in der Folkpub gespielt hat, glaube ich, für 20 Mark für 2 Stunden.
Ja. Ja.
Heinz-Rudolf Kunze spielte auch hier. Und dann laute deutsche Blues-Musik, Inge Rumpf war ja sehr oft in Berlin. Ja, der Szene war heiß und da war schon gar keine neue deutsche Welle. Das war ja schon mal weit in die Zukunft. Ja. Das war nur Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, diese hammergeile Musikszene in Berlin. Es gab auch einen Grund dafür. Wir waren eingemauert. Ne? Musste irgendwie wissen, wie du dich beschäftigen kannst. Aber es gab noch keine Computers in die Musikstudios. So, tagsüber brauchte alle Musik. In der Wittelsbacher Straße in Berlin waren 2, 3 Studios, waren die Hansestudios, Hall on the Wall. Die brauchten alle Musiker, der die Disco-Mucke eingespielt haben. Mhm. Und die Schlagersongs. Das waren aber internationale Musiker. Also zum Teil Amis und Engländer, Franzosen, die ja hier wohnen wollten. Und haben dann tagsüber, was für eine Musiker tagsüber ist, die fingen ja schon mal 2 Uhr an und hören mal irgendwann mal abends spät auf, ihr Geld verdient, dann haben sie abends ihre eigene Musik gespielt. Und da gab's unglaublich geile Bands in Berlin. Und Leute hatten Zeit. Ich weiß noch, die absolute Treffpunkt für die englisch sprechende Meute war Quasimodo Club, die ehemalige Delphi-Keller in der Kantstraße. Da waren 2 Pooltables hinten und morgens um 2 oder 3 haben wir uns alle getroffen. Und da gab es immer ein Jam auf die Bühne, egal wer Giorgio denn da geholt hat. Und schon damals hat Giorgio eine unglaubliche Palette an coole Shows in der Quasimodo Club. An einem Tag gibt's Easy Gulp in ein Clown-Programm, der nächste Tag gibt's Jazz aus Amerika, der nächste Tag war ein Rockband, das Hermann Broad auf die Bühne und es war geil. Es war fast eine musikalische Ausbildung in Berlin, allein in der Quasimodo und das war eins von vielen Clubs in Berlin.
Aber wenn du dich so an große Konzerte erinnerst, welche sind da noch so in bleibender Erinnerung?
Große Konzerte?
Ja.
Die geilste große Konzert, die ich gesehen habe, war in die Deutschlandhalle von Jethro Tull, der mich wirklich, wo ich immer noch erinnere, wo ich sage, hey, das war eine klasse Veranstaltung. Das war echt beeindruckend. Da war Jethro Tull noch in voller Montur, na, so mit diesen mittelalterlichen Klamotten und die waren ja sehr populär zu der Zeitpunkt, war auch Anfang der 80er Jahre, war geil.
Mhm.
wo ich von der Band wirklich beeindruckt war, war in Huxley's Neue Welt. Da kam Journey mit Steve Perry nach Berlin. Das war auch 80, 81. Und wir waren verabredet für ein Interview. Ich habe sehr viele Interviews für EFN damals gemacht. Und ich sollte vorbeikommen bei den Soundcheck. Und dann machen wir die Interview. Ich kam in Huxley's Neue Welt auf und es gab eine deutsch-amerikanische High School in Berlin, John F. Kennedy Schule, gibt's ja immer noch.
Gibt's immer noch, ja.
Und waren etwa 30 von den Studenten, die geschwänzt haben an den Tag und waren für die Soundcheck da. Und Steve Perry und die Jungs in der Band haben gerafft. Das sind Amis, Teenies, und die haben alle Schule geschwänzt, um zu kommen. Und statt ein Soundcheck zu machen, haben sie ein Mini-Konzert gespielt. Normalerweise bei Soundcheck so 3-4 bla 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 und hier 30 Sekunden von den Song und ein bisschen hier. Nein, die haben ja durchgezogen 6 oder 7 Songs für die Konzerte extra für diese Jugendliche, die da waren.
Ja.
Und da habe ich Steve Perry gefragt, nachdem das vorbei war. Er hat gesagt, hey, wir leben von diesen Leuten. Das sind unsere Fans. Und wenn sie ja in so einer Menge hier auftauchen bei einem Konzert von uns, tun wir alles für den. Es war schwer beeindruckend.
Und du hast eben schon gesagt, natürlich, du hast unendlich viele Interviews gemacht. Gab es so ein besonderes, wo du sagen würdest, das hat dich so berührt, das hat dich so bewegt?
Ja, da waren also 2, die mich wirklich, wo ich heute immer noch ehre. Ne? Ach, das sind mehr als 2, das ist doof. Aber klar, ich habe Glenn Frey von The Eagles geinterviewt und ich bin ein absolute Eagles-Fan. Die haben mein Leben geschrieben, diese Band. Und ihm kennenzulernen, der war unglaublich professionell und wusste es auch zu schätzen. Ich meine, ich war ein bisschen naiv. Sind bestimmt 150 Interviewers, die genauso viel über die Eagles kannten wie ich. Aber er hat geschnallt, ich wusste alles über die Eagles. Und er war sehr nett und sehr lieb und hat das alles angehört von mir und hat ordentlich geantwortet. Und
du hast einfach gebrannt wahrscheinlich.
Aber volle Tor. Also als ich reinkam, aber um zu zeigen, wie professionell diese Leute waren. Ich kam durch die Tür, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich bin ein Army, aber ich arbeite hier in Berlin und bla bla bla. Und er sagte, wow, an American, that's great. Und ich sagte, wieso? Er sagt, ja, ich habe nur Hochenglisch gesprochen, ich habe keine Umgangssprache benutzt, weil ich wollte sicher sein, dass jeder versteht, was ich zu sagen habe.
Ja.
Und wenn du ein American bist, dann kann ich ja alles. Und er sagt, ja, du kannst ja alles erzählen, das ist ja kein Problem.
Hm.
Das war. Und Thin Lizzy mit Phil Lynott habe ich einige Interviews gemacht. Und auch glücklicherweise für mich rumgehangen. Ich war auch eine große Fan von Thin Lizzy. Ich habe ihn zum ersten Mal live gesehen in Frankfurt am Main. Und auch da habe ich bin hingegangen zu den Konzerten, habe ein Interview gemacht.
Mhm.
War unglaublich. Es war Thin Lizzy, Rory Gallagher, Chicago, Santana. Es war eine Konzert, die es heutzutage nicht mehr zu bezahlen ist.
Ja.
Und es war so geil, Chicago war auch dabei, dass ich am nächsten Tag nach Karlsruhe gefahren bin, um das einfach privat noch einmal reinzuziehen. Und danach habe ich den immer, wenn sie nach Berlin kam, da war so ein bisschen Beziehung, war, man kannte sich.
Mhm.
Ne? Immer war ich da, wenn sie in Berlin gespielt haben. Und immer danach sind wir ja um die Häuser gezogen. Und Phil Lynott hat ja auch sehr viel, nicht nur Texte und Musik geschrieben, aber der war ein Dichter. Er hat Poesie und Bücher, richtige Bücher geschrieben. Ich habe noch sein letztes Buch, der ist umgezogen in London, bevor er gestorben war. Und er hat mir die neue Buch geschickt mit seiner neuen Adresse und nach dem Motto, wir treffen uns auf ein Bier in London. Ein paar Monate später ist er gestorben. Aber er hat einen schweren Eindruck auf mich gemacht. Das war Rock'n'Roll. Die gute und die schlechte Zeit auf einmal.
Genau. Dein Satz, den möchte ich natürlich nochmal jetzt wirklich im Original haben, den du immer so schön gesagt hast bei AFN. Wenn du mir den bitte nochmal reinsprechen könntest.
I'm Air Force Sergeant Rick DeLisle, reminding you that Rock'n'Roll is just a state of mind.
Oh, wie geil ist das?
Das habe ich ja von Jim Rocchetti geklaut, by the way.
Ach so.
Er hat das zuerst gesagt. Und meine Reaktion, ich habe Goosebumps, kriege ich ja immer noch Gänsehaut, wenn ich denke. Und habe gesagt, ja, das, wo hast du das her? Weil sein Englisch ist, war schon besser als meins damals, ich ja immer noch. Aber, ja, ja.
Weil wir gerade von Anfang der 80er sprachen, da gab es ja dann die berühmte Spliff Radio Show.
Ja, Hammer.
Wie kam es überhaupt dazu?
Ich habe The Boys in the Band kennengelernt über Jim, als sie noch für Nina Hagen gespielt haben. Dann war es, Nina ist abgehauen und der Band musste weitermachen. Jim hat es ja hingekriegt, dass diese Band eigentlich zwei Verträge hat. Es gab einen Vertrag für Nina, aber für diesen Band, die ja früher Lokomotiv Kreuzberg hieß, gab es auch einen Vertrag. So, Sony Musik war nicht happy darüber, aber die mussten irgendwas mit dieses Band machen. Und keiner in der Band hat sich so wirklich getraut, Deutsch zu singen. Wir wissen jetzt inzwischen, Herwig und also alle hätte ja singen können, aber die wollten nicht das Gleiche machen, was sie mit Nene gemacht haben. Und so Grubel, 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 was machen wir? Und die haben ja sich entschieden, eine Art Rockoper oder Rocktheater zu machen. Und haben sich zusammengetan mit einem Typ von der Busby Berkeleys. Das war eine Cabaret aus Amsterdam, glaube ich. Mhm. Der Typ war aber Australien. Also auf jeden Fall soll es in diese Stück um Radio gehen. Und haben sie mich gefragt, hättest du Bock, mit uns ein bisschen rumzuschreiben an das Ding, weil es geht um Radio und du kennst dich aus. Sag, ja, geil, es wäre eine Ehre. Dann haben wir uns einige Mal in den Fabrik Rakete, damals in Kreuzberg in der Zossener Straße war, wir haben so ein Sketche geschrieben und so ein bisschen, so könnte das gehen. Und dazu gehört ein paar Jingles, so komische Werbung und alles, die habe ich dann geschrieben. Und für mich war das denn schon. Ein paar Wochen später habe ich einen Anruf von Jim bekommen. Wir gehen ins Studio und müssen das Ding jetzt aufnehmen. Hättest du Lust, mit uns im Studio zu gehen und die Disc-Jockey-Teile aufnehmen? Ich habe gesagt, ja, geil, super, mach ich mit. Das haben wir dann gemacht. Das ist auch wirklich gut gelungen. Und für uns alle, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Bekam ich einen Anruf ein paar Wochen später, war Jim wieder und er hat gesagt, wir gehen auf Tournee und irgendjemand muss diese Disc-Jockey spielen. Du hast geschrieben und aufgenommen, du solltest eigentlich das auch schon mal. Und ich sagte, hey, wie geil ist das denn? Sex and Drugs and Rock'n'Roll und auf Tournee mit einem Band. Ich sagte, ja, natürlich habe ich ja dann von EFN Urlaub genommen und wir haben in 30 Tage 33 Konzerte gemacht. Es gab einige Tage, also jeden Tag gab es ein Konzert und es gab einige Tage, wo wir am Nachmittag den Fernsehen gemacht haben. Old Grey Whistle Test in London. In Paris haben wir auch eine Fernsehsendung gehabt, am Nachmittag und abends in der Palais, so eine kleine Konzertort, gespielt. Und Amsterdam haben wir dann auch noch Fernsehen gemacht und abends in die Paradiso Club. Und es war so geil. Es war für jede Disc-Jockey, das, wovon du träumst. Ne? Mhm. Ich merkte schon, das könnte ich nie. Das sind für echte Vollblatt-Musiker sowas zu machen. Aber natürlich das Geschäft von der anderen Seite zu sehen, war sehr beeindruckend. Und ich glücklich. Also ich habe den Glück gehabt, an der richtigen Fleck zu sein, zu der richtigen Zeitpunkt. Und es hat mich auch geholfen, überhaupt das ganze Geschäft ein bisschen besser zu verstehen. Und unter welchem Druck Leute stehen, Musiker, wenn sie ja groß werden wollten. Und ja, war eine schöne Zeit.
Und wenn du so mal zurückblickst, dann wiederum mit heute vergleichst, wie würdest du sagen, wie hat sich die Musikszene so verändert?
Ich wehre mich dagegen, immer wie ein alter Knacker zu klingen. Aber das Erfolgsrezept ist relativ einfach geworden. Es ist nicht so kompliziert. Man muss nicht so viel Herz, glaube ich, in die Musik stecken, um erfolgreich zu sein. Ist ja auch eine andere Welt. Ich meine, das Musikszene spiegelt das, was in der Bevölkerung vor sich abgeht. Es gab für ein paar Jahre ein Interview mit Irving Azoff, der war den Manager von The Eagles. Sehr bekannten Musikmanager. Nicht nur The Eagles, aber der hat ja auch schon Jackson Browne und also viele erfolgreiche Bands aus Kalifornien. Einer hat ihn gefragt, was muss man tun, um heutzutage so erfolgreich zu sein wie die Eagles? Und Irving hat gesagt, du musst 30 Jahre früher geboren worden. Weil die Geschäfte gibt es gar nicht mehr. Das Geschäft, was wir kennengelernt haben, 70er, 80er Jahre, gibt es gar nicht mehr. Es war eine dynamische Zeit. Da war eine Bindung an die Musik, die es ja gar nicht mehr gibt. Wir waren in der Mehrzahl. Diese Babyboom-Generation, der alles bestimmt hat, junge Leute, das ist es alles nicht mehr. Und du musstest auf Tournee gehen, du musstest jahrelang spielen. Die einzige Band, der mir einfällt, der das wirklich nachgemacht hat, sind die Foo Fighters, die ja wirklich nur noch auf Tournee waren, bis auf die es gelernt haben, davor Nirvana und ein paar von den Grunge-Bands. Aber es ist eine ganz andere Welt. Es geht ja viel mehr um Äußeres. Wenn ich an ein paar Bands von damals denke, die hatten ja keine Chance heute. Also glaube ich nicht. Also.
Aber ist es nicht damals genauso gewesen wie heute, wenn du wirklich brennst für eine Sache, wenn du noch ein bisschen verrückt bist dazu? Ist das ja schon das halbe Erfolgsrezept?
Es fehlt die Kanäle. Wie denn? Alle haben, wenn du 18 Jahre alt warst in 1980, hast du Radio gehört? Musstest du auch Radio hören? Weil das war das Thema auf den Schulhof. So, alle haben Radio gehört. Alle haben darauf gewartet, dass ein Radiosender der neueste Rolling Stones-Platte spielt oder der neue Eagles. Und das ist es nicht mehr. Wenn du eine Klasse von Abiturienten fragst, welche Radiosender hörst du heutzutage, würden sie wahrscheinlich kaum einen nennen können. Weil sie hören alle sehr viel Internet-Streaming und von ihrer eigenen Musik. Und die haben eine Möglichkeit, Dinge zu hören, die wir nie hatten, wovon wir geträumt haben.
Ja.
Jetzt ist es da und das gefällt uns auch nicht.
Ja,
aber
stimmt.
Ja, es ist eine andere Welt. Man muss sich entweder anpassen oder ärgern. Ich ärgere mich nicht. Die sollen ja machen, was sie wollen, junge Leute. Ich finde, die Musik ist für mich, ist es nicht. Neue Musik gibt's ja von Rod Stewart, von Mick Jagger, von Rolling Stones. Keith Richards hat eine neue LP raus. Brian Adams hat eine LP. Es ist nicht, dass niemand Musik für mich mag, aber die kommen nicht in die Fernsehsendung. Ist ja auch okay.
Und was lässt dich weiter brennen? Was treibt dich an?
Hörer. Also ich habe das, als ich diesen Job bekommen habe, habe ich gemerkt, das ist genau, was mir gefehlt hat. Diese ein bisschen öffnen für Leute und was teilen mit Leuten, ohne das richtig zu können. Weil Discjockeys sind alle gefehlte Musiker oder es ist einfach vor dich hinquatschen und sagen, hey, ich habe eine geile Platte hier. Das machen viele Leute zu Hause. Machten früher. Ja, treffen wir uns bei uns am Wochenende. Ja, okay, in der Wohnzimmer. Und hier, ich habe eine neue Platte von hier. Und hier ist ein Blues-Song, den ich kenne. Und das mache ich bis heute noch. Das ist ein geiler Job. Und du kannst ein bisschen Emotionen zeigen. Du kannst dich öffnen, ohne verletzt zu werden. Weil jeder Disc-Jockey glaubt, auch wenn nur zwei Leute zuhören, Millionen von Leuten sitzen da draußen und hängen auf deine Worte. Und das hat eine Bedeutung. Das ist ja, und du kannst was bewegen. Und das ist ein bisschen, obwohl ich keine bin, diese alten Hippie-Mentalität. Yeah, you can change the world with music. Aber ich bilde mich mindestens ein, dass es genügend Leute noch gibt, die Radio wirklich hören. Ich versuche, Programme so zu gestalten, dass die interessant sind, dass was mitzunehmen ist. Und ja, und bilde mich ein, das ist das Geilste, weil du kennst es selber, Marion, du sitzt im Studio, wir wissen nicht, wie viele Leute hören, diese Sendung natürlich Millionen von Berlinern.
Natürlich.
Aber es ist ein geiler Beruf, es ist Hammer. Aber wenn du die Klappe hältst und du auf die Straße bist, jetzt kennt dich doch keiner, ist geil.
Der alte Army Rick Delisle, es war mir eine Ehre. Danke, dass du da warst.
Ich habe schon wieder zu viel gequatscht, aber wenn du im Studio sitzt mit schönen blonden Frauen, kommt so viel raus.
Es war schön wie immer.
Ciao, Marion.
Ciao. Super.
Das war viel zu viel. Scheiße.
Don't forget to ground your antenna. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.